dem Anzweifeln von Gottes Wort. Vielleicht dazu noch eine Ergänzung. Eva sagt, nein, es ist nicht so, dass wir von keinem Baum essen dürfen. Wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem Baum, der in der Mitte des Gartens ist, davon dürfen wir nicht essen. Und das überrascht, ihre Aussage überrascht, denn in 1. Mose 2, Vers 9 heißt es ja, und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und dann kommt noch als Apposition, als Hinzufügung, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Den hat Gott auch gemacht. Aber es wird nicht gesagt, dass der in der Mitte stand. In der Mitte stand der Baum des Lebens. Und der war erlaubt. Eva sagt nicht, von einem Baum, der in der Mitte des Gartens ist, dürfen wir nicht essen, sondern von der Frucht des Baumes, der in der Mitte ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. 3 Vers 3. Also in ihrem Denken hat es eine Verschiebung gegeben. Für sie ist der verbotene Baum in den Mittelpunkt getreten. Und der verbotene Baum ging um Erkenntnis, höhere Erkenntnis. Das ist für sie zentral geworden. Der Baum des Lebens weist uns ja hin, heilsgeschichtlich, auf den Herrn Jesus, der das Leben selber ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus soll zentral sein, in der Mitte. Dieses Thema beginnt also schon im ersten Buch, der Herr Jesus in der Mitte. Aber im Denken von Eva hat der Wunsch nach höherer Erkenntnis einen derartigen Stellenwert bekommen, dass das in die Mitte kam. Und da sehen wir auch den Ursprung von all dem Leid und der ganzen Katastrophe. Wir können das auch übertragen auf das christliche Gemeindeleben. Ist der Herr Jesus wirklich der Mittelpunkt? Oder ist das, was uns irgendwie so zentral kennzeichnet, besondere Erkenntnis, besonderes Wissen, mehr Wissen als andere? Und auch die Frage nach Gut und Böse. Ist ja wichtig, oder? Aber ist die Frage nach Gut und Böse das, was uns kennzeichnet, was die Leute von uns denken, was bei denen wichtig ist? Die wissen genau, was gut ist und was böse ist. Oder ist es einfach, dass wir gekennzeichnet sind davon, das sind Menschen, die haben Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Die erleben wirklich das ewige Leben als eine Realität der Gemeinschaft mit Gott. Also auch da können wir viel lernen. Dann noch ein Detail. Es scheint, dass Eva das Gebot Gottes überhöht. Denn in 1. Mose 3,3 sagt sie, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Jedenfalls, in Kapitel 2, bei dem Gebot an Adam, wird nichts davon gesagt, man dürfe den Baum, die Frucht des Baumes nicht berühren. Es wird nur gesagt in Kapitel 2, Vers 16 und 17, nicht davon essen. Also es scheint, dass Eva das Gebot noch stärker macht. Das ist etwas ganz Wichtiges im Judentum. Im Talmud wird gesagt, man soll um die Gebote Gottes herum einen Zaun errichten. Das heißt, man soll die Gebote strenger auslegen, als wie sie dastehen. Um damit einen Sicherheitsbereich zu machen, dass das eigentliche Gebot Gottes nicht übertreten wird. Und daraus erklärt sich überhaupt das ganze System der rabbinischen Bibelauslegung. Die würden nie sagen, wir fügen neue Gebote hinzu, sondern sie sagen, wir wollen einen Zaun machen um die Gebote, damit sie wirklich beachtet werden. Aber das hat das erste Menschenpaar nicht geschützt vom Fallen in die Sünde. Das ist also auch etwas Wichtiges. Es geht nicht darum, dass wir die Gebote Gottes überhöhen. Es wird letztlich keinen Schutz vor dem Fall geben. Aber dass wir uns an die Gebote halten, so wie Gott sie gegeben hat. Und darauf unser volles Vertrauen setzen. Ja, bis dahin noch etwas? Ja, dann gehen wir weiter und schlagen 2. Mose 1, Vers 1 auf. Wir haben ja deutlich aus dem ersten Vers einen ganz passenden Titel gefunden für das erste Buch. Jetzt zum zweiten, das beginnt mit: Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Bruder, mit seinem Hause: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Zebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Die Juden haben die ersten 2 Worte des Buches genommen als Titel: Ve'ele Shemot, zu Deutsch: Und dies sind die Namen. Ich habe gesagt, die englische Bibel hat Exodus, Auszug. Man denkt, das ist eigentlich der treffende Name. Aber dies sind die Namen, das passt doch gar nicht so sehr. Nun, wir müssen uns klar sein, das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung aus Ägypten. Klar. Aber was ist der Zusammenhang zwischen Namen und Erlösung? Und das wird beantwortet in Jesaja 43. Plötzlich haben wir einen Aha-Effekt. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also, ganz deutlich, der Zusammenhang zwischen Namen und Erlösung. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Auch das hat Israel erlebt, nach dem Auszug aus Ägypten. So haben wir am Anfang des Buches der Erlösung die Namen der 12 Stämme Israels aufgeführt. Gott hat dieses Volk beim Namen gerufen und aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt in die Freiheit. Wir haben also am Anfang von dem zweiten Buch Mose genau die Situation, die das Ende des ersten Buches Mose ist. Wir finden nämlich im ersten Kapitel Israel als Sklavenvolk in Ägypten unter dem Verhängnis des Todes. Ein Völkermord war angeordnet, alle Knaben sollen getötet werden, in den Nil geworfen werden. So finden wir also ganz am Anfang dieses Buches, wie auf dem Blatt beschrieben, Israel in der Enge der Sklaverei, in der Fremde in Ägypten, dem Land der Götzendiener, unter dem Urteil oder dem Verhängnis des Todes. Das ist also exakt die Situation, die wir am Ende des ersten Buches Mose gefunden haben. Das zweite Buch Mose knüpft also direkt dort an. Und wie endet es? 2. Mose 40. Wir finden am Schluss dieses Buches die Beschreibung der Stiftshütte, wie der transportable Tempel in der Wüste Sinai gebaut wurde, nach Gottes Vorschrift. Und wir lesen 40, 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das Buch endet mit der Herrlichkeit Gottes. Und es endet damit, dass ein Volk heimkehrt, nach Hause kehrt, im wörtlichen Sinn. Denn sie kommen zum Haus Gottes. Also, wir können sagen, das zweite Buch Mose endet genau da, wo das erste Buch Mose begonnen hatte, nämlich mit der Herrlichkeit Gottes. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Dann haben wir gesehen, der Mensch kam unter das Behängnis des Todes. Aber das zweite Buch Mose zeigt, wie aus diesem Verhängnis das Volk Israel herausgeführt wird nach Hause und zur Herrlichkeit Gottes hingeführt wird. Also wir haben ganz klar eine Gegenbewegung von unten nach oben, genauso wie das erste Buch Mose von oben nach unten führte. Der Wendepunkt ist auch da wieder ein Schlüsselkapitel, ist das Kapitel 12, wo wir das Passa-Opfer, das Blut des Lammes, beschrieben finden. Daraus einige Verse, 2. Mose 12, Vers 7, da heißt es vom Passa-Opfer, und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Von Vers 6. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. 11. Und also sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passa des Herrn. 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Wir haben da in Vers 11 den Ausdruck Passa, hebräisch Pessach. Das kommt von einem Tätigkeitswort, Passach, und das heißt schonend vorübergehen. Also Passa übersetzen wir am besten mit schonendem Vorübergehen. Wenn Gott eben sagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch, Passach, schonend vorübergehen. Zum ersten Mal in der Bibel wird in Verbindung mit Opfern das Blut erwähnt. Schon im ersten Buch Mose finden wir viele Opfer, seit dem Opfer von Kain und wenn wir sogar noch weiter zurückgehen, seitdem Gott Röcke aus Felle gemacht hat für Adam und Eva. Das Blut ist immer und immer wieder geflossen, aber es wird nie kein einziges Mal erwähnt. Das erste Mal, wo Blut erwähnt wird in Verbindung mit Opfern, hier in 2. Mose 12. Und gerade da, wo uns an diesem Beispiel der Erlösung Israels par excellence, also in vollendetster Ausführung gezeigt wird, was ist Erlösung, da wird das Blut nicht nur erwähnt, sondern wirklich mit größter Betonung vorgestellt. Das Blut an die Türen, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und das macht uns deutlich, wie kann der Mensch aus der Entfremdung, aus dem Verhängnis des Todes, aus dem Druck und der Sklaverei befreit werden, nach Hause gebracht werden, die Herrlichkeit Gottes kennenlernen. Es geht allein durch das Blut des Stellvertreters. Der Zeitpunkt wurde ja auch festgelegt, Zeitpunkt der Schlachtung, zwischen den zwei Abenden. Das ist ja auch nicht deutsch. Es gibt kein entsprechendes Wort auf Deutsch. Der Ausdruck bezeichnet die Stunden zwischen 3 Uhr nachmittags bis zum Beginn der Nacht um 6 Uhr. Das heißt also, die Schlachtung der Passalämmer musste nach dem Gesetz Mose um 3 Uhr nachmittags einsetzen. Das ist im Neuen Testament die 9. Stunde. Also genau der Moment, wo der Herr Jesus gestorben ist auf Golgatha, das war der Moment zeitlich, wo die Passalämmer Jahr für Jahr geschlachtet werden mussten. Also, wir haben bereits hier einen Fokus auf Golgatha, ganz gewaltig, eindrücklich. Und es zeigt uns als Wendepunkt der Gegensatz zum Sündenfall, die Rückkehr zu Gott. Das Buch kann wie folgt eingeteilt werden. Kapitel 1 zeigt uns, wovon wir erlöst wurden. Die Kapitel 2 bis 12 zeigen, wie wir erlöst werden. Und die Kapitel 13 bis 40 zeigen, wozu wir erlöst worden sind. Um Gott zu dienen in der Wüste. Ja, jetzt sind vielleicht neue Fragen oder Ergänzungen aufgekommen. Ja gut, ich meine, Pfosten Oberschwelle markieren den Eingang und Gott ist nach Ägypten gekommen selbst, um in alle Häuser einzudringen, um die Erstgeburt zu vernichten. Und so ist also immer der Eingang da, wo der Vernichter eingezogen wäre, das ist gewissermaßen durch das Blut markiert, als halt, hier kannst du schon vorübergehen, denn das Opfer ist bereits gestorben. Ja, die Frage ist, damals oder in den späteren Jahrhunderten? Nun, was Sie verstanden haben unter dieser Symbolik, das können wir nicht sagen, weil wir nicht mehr wissen, als was uns in 2. Mose berichtet wird. Aber jedenfalls hat ja auch die ganze Heilsgeschichte im ersten Buch Mose das Thema schon vorbereitet. Denken wir an die erste Ankündigung des Erlösers. 1. Mose 3, können wir kurz aufschlagen. Gott spricht dort zur Schlange. Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Gott kündigt hier an, dass ein Nachkomme von Eva einmal auf der Weltbühne erscheinen würde. Er würde Satan besiegen, ihn den Kopf zermalmen, aber dabei eine Todeswunde erleiden, nämlich den Biss in die Ferse. Also wusste man schon von da an, dass es einmal einen Menschen geben würde, der Same, der Frau, der kommen würde, um das Böse zu besiegen. Und dass er dabei selber sterben würde. Und so hat man also von da an schon die Symbolik der Opfer verstehen können. Gott hat, wie gesagt, Adam und Eva Röcke aus Fell gemacht, um ihre Blöße zu bedecken. Auch da hat man bereits etwas als Vorgeschmack mitbekommen. Es braucht den Tod eines anderen, damit wir vor Gott bestehen können. Dann das Opfer Abels. Steht genau auf dieser Linie. Nur, dass eben, wie gesagt, das Blut wird einfach nicht erwähnt, obwohl es ja geflossen ist. Und so konnte man also von allem Anfang an die Symbolik der Opfer schon mitbekommen. Am Anfang sind die Opfer immer Tiere. Auch die Opfer von Noah. Aber wir kommen nach 1. Mose 22. Und dort haben wir etwas ganz Ungewöhnliches. Abraham wird aufgerufen, seinen Sohn zu opfern. Jetzt plötzlich geht es um das Opfer eines Menschen. Und da kommen wir derart in die Nähe von der Verheißung von 1. Mose 3, wie noch nie zuvor. Das ist ein Nachkomme der Frau von Eva. Und der soll jetzt eine Todeswunde erleiden. Der geliebte Sohn des Vaters. Im letzten Moment verhindert Gott die Opferung Isaaks. Abraham sieht dort einen Witter, opfert ihn anstelle seines Sohnes. Und jetzt schauen wir mal, was da steht. 1. Mose 22, Vers 14. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Da hier heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Das müssen wir noch in Verbindung bringen mit Vers 8. 7 am Schluss, Isaac fragt, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Isaac wird verschont und Abraham gibt diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Und das bedeutet, der Herr wird das Opfer ersehen. Und das macht die ganze Sache so dramatisch. Isaac kommt also schon so nahe an die Erfüllung von 1. Mose 3 hin, aber es wird doch deutlich gemacht, nein, er ist es nicht. Er ist es nicht. Aber Abraham sagt, an diesem Ort, auf diesem Berg, wird das eigentliche Opfer einmal ersehen werden. Also auch da hatte man alttestamentlich schon Grundlagen, um immer deutlicher zu sehen, wohin die ganze der ganze Heilsratschluss Gottes hindeutet. Nebenbei gesagt, auf welchem Berg sollte Isaac geopfert werden? Sind alle der Ansicht? Also auf dem Tempelberg, ja? Moria ist ja der Tempelberg, wird später normalerweise Zion genannt. Ja? Wenn wir den Text lesen, 1. Mose 22, Vers 2. Da heißt es, und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Ja, er sagt, geh ins Land Moria. Ja, weil das Land dort war bekannt als Land Moria, weil auf diesem Berg, das heißt genauer gesagt, auf seinem Südabhang, war damals das kleine Städtchen Salem gebaut. Man hatte Salem nicht auf die Bergspitze gebaut, weil die Wasserversorgung an diesem Ort war die Gihon-Quelle, ganz unten im Kidron-Tal. Nun, die ersten Siedler in Jerusalem, also noch vor der Zeit von Abraham, hatten ein Problem. Strategisch sollte man eine Stadt möglichst auf eine Bergspitze bauen. Aber wir haben die eigentliche Wasserversorgung ganz unten im Tal. Und zwar die Gihon-Quelle, das ist eine Ganzjahresquelle und sie kann bis zu 50.000 Liter Wasser in der Stunde liefern. Nicht schlecht, oder? Also, was macht man in einem solchen Fall? Da muss man optimieren. Man kann also nicht ganz auf den Berg hinauf, aber auf keinen Fall ganz hinunter ins Tal. Und darum hat man Jerusalem auf dem Südabhang des Berges Moria gebaut. Nun, dadurch war Moria der bekannte Berg. Und wenn Gott sagt, geh in das Land Moria, dann wusste Abraham, wohin er gehen sollte. Aber wäre der Berg Moria selbst der Berg gewesen der Opferung, hätte Gott gesagt, und opfer ihn dort. Eben auf Moria, aber er sagt, auf einem der Berge, also ein weniger bekannter Berg, dort bei Moria. Nun, beachtlich ist das, Golgatha, der Felsenhügel Golgatha, Golgatha liegt auf dem Nachbarhügel nordwestlich vom Tempelberg. Und so können wir davon ausgehen, dass eben Isaak nicht auf dem Moria, sondern irgend auf einem Berg dort herum geopfert wurde. Abraham sagte, von diesem Berg, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Und nun können wir natürlich vom Neuen Testament die Überzeugung haben, das war der Golgatha-Berg, der Nachbarberg des Tempelberges, auf dem Isaak geopfert werden sollte. Und so haben eigentlich all diese Berge rundherum um Jerusalem heilsgeschichtliche Bedeutung, eben der Nordwesthügel, Golgatha. Der Südwesthügel, also auch ein Nachbarhügel von dem Tempelberg, das war das, dort war das Quartier der ersten Christen. Und der Abendmahlsaal, wo der Herr Jesus das letzte Abendmahl genommen hat, der war auf dem Südwesthügel. Der wird heute Zion genannt, für die, die schon in Israel waren. Fälschlicherweise, also der biblische Berg Zion ist nicht identisch mit dem, was man heute sagt Zion, sondern der biblische Berg Zion ist Moria, Tempelberg. Dann haben wir östlich vom Tempelberg den Ölberg, da wo der Herr Jesus das Mandat, den Auftrag gegeben hat zur Weltmission, bevor er in den Himmel gegangen ist. Und auf diesem Berg wieder wir zurückkehren, als Richter der Welt. Als Heiland der Welt ging er weg, als Richter der Welt wird er auf dem Ölberg zurückkehren. Und nun, interessant ist, in der Zukunft wird einmal der Hesekiel-Tempel gebaut werden, auf dem Tempelberg. Aber der hat einen dermaßen großen Vorhof von 1,5 auf 1,5 Kilometer, dass also alle umliegenden Berge einmal in diesen ganzen neuen Komplex des Hesekiel-Tempels integriert werden, sodass schlussendlich Golgatha, der Berg des Abendmahls, der Ölberg, wird alles in den Tempelberg Moria integriert werden. Und so gehört das also letztlich im Heilsplan Gottes alles zusammen. Aber es war nicht auf Moria selbst. Und noch etwas. Warum hat Gott die Gihon-Quelle unten im Kidron-Tal heraussprudeln lassen? Dadurch blieb die Bergspitze von Moria frei, um später der Tempelplatz zu werden. Auf dem höchsten Punkt, dort sollte nämlich der Tempel gebaut werden, und zwar auf dem höchsten Punkt, auf dem Felsen, der heute in der Oma-Moschee ist, da wurde das Allerheiligste darauf gebaut, auf dem Felsen. Also das nur irgendwie zur Klärung, in einem größeren Umfeld. Bereits vor 4000 Jahren, zur Zeit von Abraham, wusste man, es muss ein Mensch sein, das Opfer. Gott will es auswählen, und man wusste, im Land Moria soll es sterben, das Opfer. Und weiter können wir noch denken an Jesaja 53. Gut, da sind wir jetzt bereits um 700 vor Christus. Aber auch da wird bereits alttestamentlich klar gemacht, was Tieropfer zu bedeuten haben und damit auch das Passa-Opfer. Denn der Knecht des Herrn, der da leiden soll für die Sünden anderer, von ihm wird gesagt in Vers 53,7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird. Also alttestamentlich wird bereits der Messias, der Knecht des Herrn, verglichen mit der Schlachtung von Lämmern. So konnte man also schon im Alten Testament eben verstehen, was das bedeutet. Aber die Frage war ja, was haben die damals beim Passa verstanden? Das können wir nur ahnen, und das wird auch unterschiedlich gewesen sein, je nachdem, wie die Herzen zu Gott gestanden sind damals. Noch andere Fragen?
Warum durfte das Opfer nicht gekocht werden? Was bedeuten die Zutaten, die da zugegeben
wurden? Also das Braten am Feuer sollte eben deutlicher zum Ausdruck bringen, wie der Zorn Gottes, die Dramatik des Zornes Gottes, der über den Stellvertreter kommt, anstatt über die, die es verdient haben, die Erstgeborenen, das wird dadurch noch viel dramatischer illustriert. Also das Opfer direkt ins Feuer. Dann haben wir die bitteren Kräuter, das meinst du wohl mit den Zutaten, oder? Ja. Die bitteren Kräuter, die werden im Judentum immer erklärt als Erinnerung an die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten. Also diese bitteren Kräuter bringen eigentlich das Elend zum Ausdruck, dass man unter der Knechtschaft, jetzt neutestamentlich gesagt, unter der Knechtschaft von Satan erduldet hat. Und das Essen des Opfers zusammen mit den bitteren Kräutern zeigt eben, drückt noch mehr aus, von welcher Not uns das Lamm Gottes befreit hat. Aus welcher Bitterkeit der Entfremdung er uns herausgeführt hat. Und natürlich können wir das noch vertiefen. Es drückt letztlich auch aus die Bitterkeit, die der Herr Jesus selber am Kreuz erduldet hat, weil er durch seine Stellvertretung unsere Bitterkeit wegnehmen wollte. Dann das ungesäuerte Brot. Sauerteig bläht ja den Teig auf, natürlicherweise. Und so ist das eigentlich ein Mittel des Betruges. Man täuscht ja mehr vor, als wirklich da ist. Und das zeigt, warum Sauerteig durchwegs durch die Schrift immer negativ ist. Das ist Bluff, Stolz, Aufblähung, das dadurch gezeigt wird. Und so wird der Sauerteig zu einem Bild der Sünde schlechthin. Man durfte nur ungesäuertes essen, das soll zeigen, wirkliche Befreiung und Annahme des Opfers des Herrn Jesus ist nur möglich, wenn wir mit der Sünde vor Gott aufräumen. So muss also aller Sauerteig entfernt werden. Es gibt keine Bekehrung, ohne dass wir mit der Sünde in unserem Leben aufräumen. Noch nebenbei gesagt, im Judentum werden diese ungesäuerten Brote, Matza nennt man die, Mehrzahl Matzot, die werden immer so hergestellt, dass es sind ganz, ganz dünne Brote, eben, sie sind auch völlig unaufgebläht. Dann haben sie aber Löcher drin und auch Vertiefungen in Streifen. So ist die Vorschrift, wie man auch noch heute am Passa diese Brote nimmt. Und es wird vorgeschrieben, man muss wenn man die Matzen vor eine Kerze stellt, muss man durchblicken können. Durchbohrt und gestreift. Das ist doch eigentlich ganz gewaltig. Ich sage, das ist nützlich, wenn man mit Juden ins Gespräch kommt, die zu Hause jeden Frühling Passa feiern. Habt ihr schon mal überlegt, wie die Brote aussehen? Durchbohrt. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Oder auch durchbohrt kann man übersetzen. Sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Sacharja 12, Vers 10. Und Streifen, und auf Englisch heißt es ja, and by his stripes we are healed. Und durch seine Striemen, ja, nicht Wunden, Striemen, doch, es geht ja auf Deutsch, Striemen, das sind diese langen Streifen in den Broten. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Und denken wir daran, der Herr Jesus hat ja solches Brot vom Passa hat er genommen und daraus das Abendmahl gemacht und das Brot gebrochen. Und damit erklärt, wie dieses Brot, eben diese Beigabe, wie das deutlich auf seine Dahingabe am Kreuz durchbohrt und verwundet für uns hinweist. Reicht das so? Ja. Gut, dann haben wir Zeit jetzt für Mittagessen.